In diesem Vorspiel hat Gregor Pircher schon die Melodie des Liedes angespielt, das wir jetzt gemeinsam singen werden. Das Lied Gott ist gegenwärtig. Wir singen 3 Strophen, die wir jetzt hier auch an der Präsentation singen. Ja, herzlich willkommen zu unserem Karfreitags-Abendmahlsgottesdienst. Wir wollen an diesem Abend uns daran erinnern, daran denken und darüber nachdenken, wie Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, wie er hingerichtet wurde. Und ich möchte zu Anfang des Gottesdienstes jetzt mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du dein Leben für uns hingelegt hast. Danke, dass du dadurch für uns eine Tür geöffnet hast, zum Leben, zum ewigen Leben, die niemand mehr verschließen kann. Danke, dass du das auf dich genommen hast, was für uns die größte Last ist. Jesus, hilf uns in diesem Gottesdienst, dem neu auf die Spur zu kommen, dass es uns berührt, dass wir es auch mit unserem Verstand fassen können, was du getan hast für uns, als du am Kreuz starbst. Jesus, danke, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam mit allen Christen in der ganzen Welt feiern, die an diesem Freitag sich erinnern an deinen Tod und dich ehren und preisen darüber. Amen. Ich lese uns jetzt am Anfang des Gottesdienstes den Passionstext, so wie wir ihn im Markus-Evangelium Kapitel 15 vorlesen. Das sind eine ganze Reihe von Versen, die ich uns jetzt vorlese. Bitte setzt euch ganz entspannt hin und lasst diesen Text auf euch wirken. Es war üblich, dass Pilatus zum Passafest einen Gefangenen begnadigte, den das Volk bestimmen durfte. Damals war gerade ein gewisser Barnabas im Gefängnis zusammen mit anderen, die während eines Aufruhrs einen Mord begangen hatten. Die Volksmenge zog also zu Pilatus und bat für Barabbas um die übliche Begnadigung. Pilatus erwiderte: Soll ich euch nicht den König der Juden freigeben? Ihm wurde nämlich immer klarer, dass die führenden Priester Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatten. Doch die führenden Priester redeten auf die Leute ein. Sie sollten fordern, dass er ihnen lieber Barabbas freigebe. Da versuchte es Pilatus noch einmal und fragte sie: Was soll ich dann mit dem anderen machen, den ihr den König der Juden nennt? Was wollt ihr? Kreuzigen, schrien sie. Was hat er denn verbrochen, fragte Pilatus. Aber sie schrien nur noch lauter: Kreuzigen. Um die Menge zufriedenzustellen, ließ Pilatus ihnen Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus mit der Geißel auszupeitschen und zu kreuzigen. Die Soldaten brachten Jesus in den Innenhof des Palastes, der dem Statthalter als Amtssitz diente, und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Dann fingen sie ihn an zu grüßen: Hoch lebe der König der Juden! Sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf und spuckten ihn an, knieten vor ihm nieder und huldigten ihm wie einem König. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel wieder ab, zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an und führten ihn hinaus, um ihn ans Kreuz zu nageln. Sie zwangen einen Mann, der gerade vorbeiging, für Jesus das Kreuz zu tragen. Es war Simon aus Cyrene, der Vater von Alexander und Rufus, der gerade vom Feld in die Stadt zurückkam. Sie brachten Jesus an die Stelle, die Golgatha heißt, das bedeutet übersetzt Schädelplatz. Dort wollten sie ihm Wein mit einem betäubenden Zusatz zu trinken geben, aber Jesus nahm nichts davon. Sie nagelten ihn ans Kreuz und verteilten dann untereinander seine Kleider. Durch das Los bestimmten sie, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Als Grund für seine Hinrichtung hatte man auf das Schild geschrieben: Der König der Juden. Zugleich mit Jesus kreuzigten sie 2 Verbrecher, einen links und einen rechts von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und verhöhnten Jesus. Ha! Du wolltest den Tempel niederreißen und in 3 Tagen einen neuen bauen. Dann befreie dich doch selbst und komm herunter vom Kreuz. Genauso machten sich die führenden Priester und die Gesetzeslehrer über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, spotteten sie, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er der versprochene Retter ist, der König von Israel, dann soll er doch vom Kreuz herunterkommen. Wenn wir das sehen, dann werden wir glauben. Auch die beiden, die mit ihm gekreuzigt waren, beschimpften ihn. Um 12 Uhr mittags verfinsterte sich der Himmel über dem ganzen Land. Das dauerte bis um 3 Uhr. Gegen 3 Uhr schrie Jesus: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten: Der ruft nach Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Essig, steckte ihn auf eine Stange und wollte ihn Jesus trinken lassen. Dabei sagte er: Lasst mich das machen. Wir wollen doch sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von oben bis unten. Der römische Hauptmann aber, der dem Kreuz gegenüberstand und miterlebte, wie Jesus aufschrie und starb, sagte: Dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Gottes Wort. Karfreitag, da beschäftigen wir uns mit der dunklen Seite vom Leben und Wirken von Jesus, aber auch mit der dunklen Seite in unserem Leben. Es geht um Hass, es geht um Leid, es geht um Schmerz, Folter, um das Sterben, um ein grausames Sterben. Und wenn wir uns das so anschauen, dann ist es mir wichtig, dass wir das anschauen im Vertrauen auf einen Vater im Himmel, der uns liebt, der selber all das ertragen hat, weil er uns liebt, weil wir ihm wichtig sind. Und um das zu unterstreichen, dass wir uns mit dem Karfreitagsgeschehen in dieser Perspektive auseinandersetzen, lade ich jetzt ein, dass wir gemeinsam das Lied singen: Vater, ich komme jetzt zu dir. In meiner Andacht, in meiner kurzen Predigt, möchte ich dem Gedankenkreis, dem Thema nachgehen: ausgeschlossen. Ausgeschlossen sein. Und das ist eine bittere Erfahrung. Wir schauen uns mal ein Bild an. Der Junge da, ich glaube, das kann man so nachempfinden, der Junge fühlt sich ausgeschlossen. Kinder können da ja ziemlich direkt richtig unfreundlich bis hin zu grausam sein. Mit dir wollen wir nicht spielen. Du darfst nicht mitmachen. Geh weg. Bis dahin, dass Kinder einander sagen, du bist blöd, und sich ärgern. Und dann reden die Kinder auch schneller von dem Mobben und sagen, der hat mich gemobbt. Das tut weh. Das verletzt. Ich bin sicher, auf die eine oder andere Art kennen wir diese Erfahrung auch aus unserer eigenen Kindheit. Leider ist eine solche Erfahrung aber nicht auf die Kindheit beschränkt. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen zunehmend einsam sind, isoliert sind. Da gibt es so verschiedene Dinge, wo man das beobachten kann, wahrnehmen kann. In einer Pressemitteilung liest man aus dem Mai 2014 vom Statistischen Bundesamt, dass Single-Haushalte der am häufigsten vorkommende Haushaltstyp in Deutschland sind. 37,2% aller Haushalte sind Single-Haushalte. Das macht fast ein Fünftel der Bevölkerung. Und die weitaus größte Zahl der Leute, die in Single-Haushalten sind, sind nicht junge Leute, die sagen, juhu, ich will mal ganz alleine für mich sein, sondern Menschen, die älter als 30 Jahre sind. Und in Großstädten ist das noch viel mehr. Bei uns in Dortmund sind es knapp die Hälfte aller Haushalte, wo Menschen ganz alleine leben. Es hat natürlich seine Gründe. Heute hat jeder seinen eigenen individuellen Lebensentwurf. Berufliche Flexibilität ist gefragt. Heute bist du da, sagt dir deine Firma Bescheid, musst du morgen in Hamburg sein oder in Süddeutschland, wo auch immer. Und Familien verlieren an Bindungskraft. Institutionen, Kirchen, Vereine, das alles verliert an Kraft des Zusammenhalts. Und wenn man dann schaut, wo das im Alter hinführt, dann sieht man Menschen, die ganz alleine sind. Und ist das ja schön, wenn man viele Kinder hat. Es ist ja ein ganz natürlicher Weg, dass im Alter so die Freunde dann immer weniger werden. Ich nehme das bei meinen Eltern wahr. Aber dann bleiben ja doch immer noch die Kinder. Aber wenn man gar keine Kinder hat oder wenn das favorisierte Modell von Familie der Ein-Kinder-Haushalt ist, also Familie mit einem Kind, da ist ja nicht viel. Also das eine Kind wird sich bedanken, dann immer die Eltern zu besuchen. Dazu kommen die vielen entwurzelten Menschen, die wir haben durch die Krisenherde in der Welt, Migranten, Flüchtlingsströme. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite sehnen sich Menschen nach Gemeinschaft. Das ist ja ganz interessant. In der Shell-Studie, da ist so eine Jugendstudie, und ich mute uns das mal zu, dass wir uns da kurz mal damit auseinandersetzen, bevor ich dann zum Bibeltext komme. Der kommt auch noch, keine Angst. Aber in der letzten Shell-Studie stand, dass rund 80% der jungen Menschen den Wunsch nach einer stabilen Partnerschaft und Familie als ihren Zukunftsentwurf sehen, angeben. Aber das gelingt gar nicht. Ehescheidung ist ein Massenphänomen. 36% aller Ehen in Deutschland werden geschieden. Und auffällig ist, da gibt es eine Entwicklung, die Paare warten mit diesem Schritt der Scheidung immer länger. 2013 betrug die durchschnittliche Dauer einer Ehe, bevor sie geschieden wurde, 14 Jahre, 8 Monate. 20 Jahre zuvor waren es nur 11 Jahre und 8 Monate und 7 Monate, bevor dann ein Paar vor den Scheidungsrichter trat. Was sagt uns das? Menschen wollen nicht den Zerbruch von Beziehungen. Sie sehen sich nach Geborgenheit, Beziehungswärme, aber es gelingt nicht. Es ist schwer. Es ist sehr schwer, wirklich diese Nähe und Gemeinschaft zu finden, die trägt. Und ich behaupte einfach mal, wenn man so von dem biblischen Begriff Verlorenheit spricht, Menschen sind verloren, ja, dann ist diese Beziehungsarmut, dieses Zerbrechen von Beziehungen, ist ein ganz tiefer Ausdruck von Verlorenheit. Und jetzt kommt der Predigtext, Hebräer 11, die Verse, Hebräer 13, die Verse 11 und 12. Dort heißt es, die Leiber der Tiere, deren Blut der oberste Priester ins Allerheiligste bringt, werden außerhalb des Lagers verbrannt. So ist auch Jesus außerhalb der Stadt gestorben, um durch sein Blut das Volk von aller Schuld zu reinigen. Noch einmal. Die Leiber der Tiere, deren Blut der oberste Priester ins Allerheiligste bringt, werden außerhalb des Lagers verbrannt. So ist auch Jesus außerhalb der Stadt gestorben, um durch sein Blut das Volk von aller Schuld zu reinigen. Jesus ist außerhalb der Stadt Jerusalem, gestorben. Jesus war fernab von aller menschlichen Nähe und Gemeinschaft. Er erlebte an seinem Kreuz wirklich die ultimative Einsamkeit, ein Ausgeschlossensein, was bis ins Letzte ging. Das hatte verschiedene Gründe. Der eine Grund war ganz praktisch, dass zu der Zeit damals weder unter den Israeliten, also weder damals davor in Israel, noch dann damals zu der Zeit in Judäa, noch unter den Römern Hinrichtung in einer Stadt durchgeführt werden durften. Hinrichtung, das war ja nur wirklich die Strafe, die bis zum Letzten ging, wo jemand nicht nur weggeschlossen wurde ins Gefängnis oder so, sondern wirklich ein für alle Mal grundsätzlich ausgeschlossen wurde aus der menschlichen Gemeinschaft, getilgt wurde. Wir wollen dich nicht. Und deswegen töten wir dich. Und so haben es die Menschen in Jerusalem Jesus zugerufen, kreuzige ihn. Und dann hing er dort am Kreuz allein, entblößt und verspottet von den vielen, also von unterschiedlichen Menschen, die dort vorbeikamen. Das ist der eine Grund, warum Jesus dort so ausgeschlossen alleine am Kreuz hing. Der andere Grund hat aber etwas, und da bezieht sich der Schreiber des Hebräerbriefs drauf, mit dem alttestamentlichen Opferritus zu tun. Und zwar in diesem ersten Vers, Hebräer 13, Vers 11, da wird sich bezogen auf die Opferpraxis am Versöhnungstag. Und das können wir im Alten Testament, im dritten Buch Mose, Kapitel 16 lesen. Ich will uns das jetzt nicht wörtlich vorlesen, ich fasse das einfach mal zusammen. Dort kann man nämlich lesen, dass Opfertiere geschlachtet werden mussten. Das Blut der Opfertiere wurde dann in das Allerheiligste in der Stiftshütte im heiligen Zelt gebracht und dort befand sich auch die Bundeslade mit den 10 Geboten. Dort ging man davon aus, dass dort Gott gegenwärtig war und dass das Blut dahin gebracht wurde, war eine Sühnehandlung. Das heißt, eine Handlung, die Versöhnung mit Gott bewirken sollte, Vergebung. Für uns ist das ja wahrscheinlich befremdlich. Wieso soll das funktionieren? Wenn wir dann noch etwas weiter in dem dritten Buch Mose Kapitel 16 lesen, verstehen wir das etwas besser. Da gibt es dann nämlich noch Vorschriften für den Sündenbock. Da wurde also damals ein Tier, ein Ziegenbock, der bestimmte Vorschriften erfüllen musste, der wurde genommen. Der Priester legte ihm beide Hände auf, er stützte sie förmlich auf den Kopf des Tieres, dann sprach er über diesem Tier alle Verfehlungen, alle Schuld aus, die Menschen im Volk Israel sich hatten zukommen lassen, und so legte er all das auf den Kopf dieses Tieres, und dann wurde das Tier mit einem Mann, der dafür zuständig war, in die Wüste gejagt. Die Idee war, dieser Bock, ein Sündenbock, trägt alle Schuld weg und bringt sie in eine unbewohnte Gegend. Sowohl der Sündenbock als auch die geschlachteten Tiere sind Stellvertreter, stellvertretende Sühnopfer. Sie tragen die Schuld der Menschen und dadurch werden sie unrein und deshalb werden sie ausgeschlossen aus der menschlichen Gemeinschaft. Sie dürfen nicht mehr unter Menschen sein. Und deswegen wurden eben auch die geopferten Tiere, wo man das Blut von genommen hatte, außerhalb des Lagers damals, also diese Vorschriften ergingen an das Volk, während sie auf der Wüstenwanderung waren, in Zelten wohnten, also die wurden außerhalb des Lagers verbrannt. Später, als dann das Volk Israel in Städten wohnte und Jerusalem die Hauptstadt war mit dem Tempel, wurden die Opfertiere außerhalb der Stadtmauern verbrannt. Ja. Das sind schon komische Rituale, oder? Das schreit doch förmlich geradezu nach dem Tierschutz. Aber da kann ich jetzt Entwarnung geben. Also die Idee ist nicht, dass so etwas heute in irgendeiner Form angesagt sein sollte, durchgeführt sein sollte, werden sollte. Wir lesen in dem Hebräerbrief an anderen Stellen, zum Beispiel Hebräer 10, Vers 4, da heißt es, das Blut von Stieren und Böcken kann niemals die Schuld beseitigen. Ja. Da bezieht sich also der Verfasser des Hebräerbriefs auf diese ganzen alttestamentlichen Opfervorschriften und er sagt, das hat nie funktioniert. Es funktioniert nicht und hat auch nie funktioniert. Blut von Stieren und Böcken kann niemals Schuld beseitigen. Ja, aber was dann? Wozu haben sie das gemacht? Und dann in Hebräer 10, Vers 1 lesen wir, im Gesetz, also in diesen ganzen Vorschriften im Alten Testament, zeigt sich nur ein Schatten von dem, was Gott künftig schenken will. Ein Schatten, nicht die eigentliche Gestalt. Deshalb kann das Gesetz die Menschen, die im irdischen Heiligtum vor Gott treten, auch niemals zur Vollendung führen. Obwohl nach Anordnung des Gesetzes Jahr für Jahr immer wieder dieselben Opfer für sie dargebracht werden. Also, der Hohepriester damals konnte mit all seinen Opfern keine Vergebung bewirken, keine Versöhnung mit Gott herstellen. Aber das, was er tat, war ein Hinweis darauf. All das, was im Alten Testament an Opfern geschehen ist, war ein Hinweis darauf, was Jesus tun würde, was Jesus erlebt hat am Karfreitag, am Kreuz. Der Punkt ist, Sünde schließt aus Gemeinschaft aus, zerstört Gemeinschaft. Das merken wir ganz schnell, also wir sehen das bei unseren Jungs zum Beispiel, wenn einer von denen lügt, na, das kommt vor. Wenn einer von denen lügt, dann kann man ihm nicht mehr vertrauen. Ja, da musst du immer überlegen. Erzählt er mir jetzt was? Ja, da ist Gemeinschaft gestört. Sollte das dann häufiger bleiben, länger andauern, ist das ein großes Problem. Man weiß nicht, wo man dran ist mit dem anderen. Na? Wenn unsere Jungs untereinander, das ist immer so schön, ich habe vorhin gerade mit denen gespielt, von daher ist mir das noch so präsent. Wenn unsere Jungs untereinander sich, wir haben drei Kinder und die spielen immer zwei gut zusammen und einer ist immer der Außenseiter. Ne? Ist so, haben wir uns vorher gesagt, aber solange die Konstellationen wechseln, ist es ja gut. Aber wenn einer jetzt dauernd fortgesetzt erlebt, ich bin ausgeschlossen, die anderen wollen mich nicht, die spielen immer zu zweit miteinander, ich bin das dritte Rad am Fahrrad. So muss man sagen. Tja, das gräbt sich ein. Der Dritte will dann irgendwann auch nicht. Der sagt, die können mich mal. Die lehnen mich ab, dann will ich auch nicht mehr mit denen. Also all die Dinge, wo wir anderen Lieblosigkeit entgegenbringen oder ihre Rechte verletzen, wenn wir uns Dinge nehmen, die ihnen nicht gehören, wenn wir schlecht über sie reden, all das zerstört Beziehungen. Schafft Gräben zwischen uns. Sünde macht miteinander schwer, schwerer und irgendwann unmöglich. Und dann müssen wir auch noch verstehen, im biblischen Sinn ist Sünde ja nicht zuerst so einzelne Dinge, die man tut, so dass ich mir ja da irgendwie aus der Bonbondose zwei Bonbons nehme, die ich nicht durfte oder so, oder vielleicht auch schlimmere Dinge, sondern im biblischen Sinn ist Sünde zuerst immer auch der Bruch der Beziehung des Vertrauens zu Gott. Wo Menschen sagen, Gott weiß ich nicht, kenne ich nicht, habe ich nichts mit zu tun, interessiert mich auch gar nicht. Wozu brauche ich Gott? Ich lebe mein Leben und das ist gut so. Und manch einer formuliert das gar nicht so, aber in der Praxis läuft es so. Das ist Sünde. Da kündigen wir unserem Schöpfer die Beziehung auf, für die er uns geschaffen hat. Gott ist ja in seinem Wesen Beziehung. Im Unterschied zu anderen Religionen glauben wir an einen Gott, der dreieinig ist, der aus drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist besteht und die drei langweilen sich nicht miteinander, sondern sie haben eine ganz tiefe, erfüllte Beziehung miteinander. Sie reden miteinander, sie unterstützen sich gegenseitig, sie ehren sich. Und sie verfolgen das gleiche Ziel, sie haben das gleiche. Und so ist Gott in seinem Wesen in sich Liebe. Und als Gott die Menschen geschaffen hat, da hat er es nicht aus Langeweile getan, weil er gesagt hat, ich bin so einsam als Gott, ich brauche ein Gegenüber, mit dem ich mal reden kann. Sondern er hat die Menschen geschaffen, weil er den Kreis seiner Liebe, die er in sich hatte, erweitern wollte. weil er Menschen hineinnehmen wollte in den Kreis der Gemeinschaft, die er in sich trug. Und wer von Gott getrennt ist, wer in Schuld lebt, wer in Sünde, im Einflussbereich der Sünde lebt, der schneidet sich ab von der Wurzel, von der Quelle von Gemeinschaft, die Gott allein ist. Wir können keine guten Freundschaften pflegen, die beständig und nachhaltig sind. Wir können keine guten Ehen führen. Wir können keine stabilen Familien haben ohne Gott. Das geht sicherlich ein paar Schritte. Aber Gott ist die Quelle. Und manch einer schließt sich an diese Quelle auch an, ohne dass ihm das so ganz bewusst ist. Ich staune immer wieder, wie Menschen, die eigentlich gar nicht als Christen unterwegs sind, trotzdem viel verstanden haben von dem. Und das kann man im Römerbrief auch lesen. Die viel verstanden haben von dem, was Gottes Wille ist und wie man das in Gemeinschaften leben kann. Aber früher oder später müssen wir wirklich auch Gott selber verstehen und kennenlernen. Da geht es dann nicht nur um die Prinzipien, die wir erkennen. Also, wer Gott aber missachtet und Gottes Willen, wer sich davon distanziert und trennt, wer in Schuld und Sünde lebt, der verliert seine Beziehung, verliert die Gemeinschaft, erlebt Ausgeschlossenheit. Und Jesus, er stirbt am Kreuz für uns an unserer Stelle, um unser Ausgeschlossensein zu ertragen, in das wir uns alle hineinmanövrieren. Weil Jesus unsere Sünde trägt und weil eben Sünde immer zu Isolation führt. Jesus erträgt diese Einsamkeit, in die wir alle kommen und geraten durch unsere Schuld. Er erträgt das an unserer Stelle, wie ein Opfertier im Alten Testament. Und das gipfelt darin, dass er am Kreuz ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst von Gott erlebt er Ausgeschlossensein und Trennung. Das ist Verlorensein. Wenn wir keinen Menschen mehr haben, der für uns da ist, und wenn wir keine Verbindung zu einem Gott haben, je einsamer wir werden, das ist ein Zeichen von Verlorenheit. Martin Luther, der hat sein Verlorensein anders erlebt. Der hat gefragt, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das hatte mit seiner Zeit zu tun. Damals im Mittelalter, da war Gott ein Gott, der ganz viele Forderungen hatte. Einen solchen langen Katalog, die katholische Kirche hat das hochgehalten. Und man konnte sich dann von den Forderungen freikaufen, indem man Geld zahlte, aber es reichte nie aus. Und dieser Druck war immens, der auf seinen Schultern lastete. So erlebte Martin Luther Verlorenheit, getrennt sein von Gott. Und deswegen war für ihn die große Entdeckung, als er im Römerbrief las, der Mensch wird gerecht alleine aus Gnade und nicht aus Werken. Menschen erleben heute Verlorenheit anders. Wir haben nicht diesen großen Anforderungskatalog, dem man sich beugen müsste. Jeder kann sein eigenes Ding machen. Und wenn ich will, dann verkaufe ich alles, fahre irgendwie auf die Südseeinseln und schipper da mit einem Kanu am Palmenstrand entlang und alles ist schick. Solange ich das irgendwie organisieren kann, aber das geht ja auch mit wenig Geld ganz gut. Wir erleben heute Verlorenheit anders. Wir erleben Verlorenheit als Einsamkeit, als Ausgeschlossensein. Da ist keiner, dem ich vertrauen kann. Da ist keiner, der mir zur Seite steht, wenn ich Hilfe brauche. Und das nimmt zu. Und wir haben in Jesus jemand gefunden, der uns aus unserer Verlorenheit rettet. Wenn wir auf Jesus am Kreuz schauen, dann sehen wir das Schicksal, ultimative Ausgeschlossenheit und Einsamkeit, das er an unserer Stelle trägt. Und wir sehen die Liebe Gottes, die Liebe Gottes, die uns davor bewahrt, so zu enden wie er am Kreuz. Wir sehen die Liebe Gottes, der uns neu in seine Gemeinschaft aufnimmt und sagt, du bist willkommen. Du bist eingeladen, bei mir, in meiner Familie, mein Kind zu sein. Wir singen jetzt miteinander das Lied O Haupt voll Blut und Wunden, fünf Strophen. Und in diesen Strophen können wir das auch mit diesem Text noch einmal nachvollziehen, was Jesus dort am Kreuz für uns getragen, ertragen hat. Entschuldigung, können wir bitte die Strophe davor noch mal sehen? Ne, mit der Last, die Strophe davor. Jetzt zwei zurück. Ja. Nun, was du, Herr, erduldest, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Bevor wir das Lied zu Ende singen, was wir gleich tun, lade ich ein, dass wir an der Stelle einfach noch mal jeder für sich Gelegenheit haben, still nachzudenken, was ist an Last in meinem Leben? Last, wo ich von anderen Menschen Unrecht empfangen habe, wo Menschen mich verletzt haben, mir wehgetan haben. Und auch, wo habe ich andere Menschen Unrecht getan. Auch das belastet unser Leben, dass wir da nochmal drüber nachdenken. Und Jesus ist hier, er ist am Kreuz gestorben, um uns unsere Last abzunehmen. Aber wir müssen sie ihm auch geben. Und das können wir jetzt in einem stillen Gebet jeder für sich tun. Und ich werde diese Zeit in der Stille dann mit einem Gebet von hier vorne abschließen. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit lebt nicht in uns. Wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, dann dürfen wir uns darauf verlassen, dass Gott Wort hält. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und alle Schuld von uns nehmen, die wir auf uns geladen haben. Amen. Wir singen die letzte Strophe. Wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann wissen wir, dass Jesus selbst uns einlädt, mit ihm diese Gemeinschaft zu haben, die durch das Essen des Brotes und durch das Trinken aus dem Becher kommt. Jesus selber hat dieses Mahl, diese Art, eine Mahlzeit zu halten, mit seinen Jüngern zum ersten Mal vor seinem Gefangennahme praktiziert und wir lesen, ich lese uns die Einsetzungsworte, wie er dort das Abendmahl auch aufgetragen hat, seinen Jüngern für die Zukunft. In der Nacht, in der Jesus der Herr ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Wir singen jetzt miteinander das Lied Nehmt und esst.
Thank you.
Wer diese Gemeinschaft mit Jesus, die wir hier eben besungen haben, wer die sich wünscht und wer so Jesus in sich aufnehmen will, mit ihm verbunden leben will, der ist herzlich eingeladen, jetzt das Abendmahl zu nehmen. Und wenn du vielleicht an dieser Stelle dir unsicher bist und sagst, ich weiß noch nicht genau, ob und wie ich mit Jesus in einer Beziehung leben möchte, dann die Bitte an dieser Stelle noch nicht das Abendmahl zu nehmen, das ist dann noch nicht für dich jetzt an der Stelle der richtige Schritt. Wir werden das Abendmahl zu zweit austeilen. Ich bitte Jörg Dittmann, dass er nach vorne kommt. Und denkt an den Segensbecher, über den wir beim Mahl des Herrn das Segensgebet sprechen. Gibt er uns nicht teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es uns nicht teil an seinem Leib? Es ist nur ein einziges Brot, darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib, denn wir essen alle von dem einen Brot. Ich bete mit uns. Herr Jesus, danke, dass du deinen Leib, deinen Körper für uns dahingegeben hast. Du hast dich geopfert. Du hast dich ans Kreuz schlagen lassen, Jesus. Danke dafür. Danke, dass das für uns geschehen ist, auch für uns, die wir hier sitzen. Danke, dass das ein Ausdruck deiner tiefen Liebe zu uns war, ein Ausdruck dessen, dass wir dir unendlich wichtig und bedeutungsvoll sind. Jesus, du bist so für uns ans Kreuz gegangen. Und wenn wir jetzt das Abendmahl essen, wenn wir das Brot essen und aus dem Becher trinken, dann erinnert uns das daran. Und dann bringt uns das neu in Verbindung mit dir, mit deinem Tod am Kreuz, mit deinem Blut, das du für uns vergossen hast und durch das du einen Bund geschlossen hast mit uns, der für die Ewigkeit gilt. Jesus, danke. Danke, dass wir jetzt einfach in dem Abendmahl dich erfahren, deine Liebe, die sich auch in dem Kreuzestod in unvergleichlicher Weise gezeigt hat. Amen. Ich bitte jetzt, dass wir nach vorne kommen, jeweils in zwei Gruppen und so in einem Halbkreis hier aufstellen, und dann werden wir das Abendmahl miteinander feiern. Wir werden das so machen, dass einer dem anderen in diesem Halbkreis weiterreicht. Das Brot zunächst und dann auch die Becher, den Kelch. Manche von uns möchten lieber einen Einzelkelch nehmen. Das ist gut, deswegen ist das auch vorbereitet. Bitte macht es dann so, wenn ihr einen Einzelkelch wollt, dass ihr zunächst den großen Kelch in Empfang nehmt, mit einem Zuspruch, zum Beispiel Christi Blut für dich vergossen, an den Nächsten weitergebt und danach, wenn ihr den Kelch weitergegeben habt, euch einen Einzelkelch nehmt. So seid ihr in diese Kette eingebunden, empfangt Zuspruch und Kelch und gebt den Kelch auch weiter mit Zuspruch. Bitte kommt jetzt. Jesus Christus, er ist das Brot des Lebens, er ist das Wasser des Lebens, er stillt unseren Hunger. Jesus, das Opfer, derjenige, der stellvertretend für uns unsere Schuld und Sünde trägt, das wollen wir ehren und dankbar annehmen in dem Lied "Würdig das Lamm, das geopfert ist". Und ich denke, es ist gut, wenn wir es einige Male auch singen miteinander. einer Gebetsgemeinschaft. Wer möchte, kann sich daran beteiligen, laut, mit laut gesprochenem Gebet oder auch leise, im Stillen für sich betend, dass wir einfach jetzt nochmal Jesus danken für das, was er uns auch durch das Abendmahl neu zuspricht, wessen er uns neu gewiss macht, dass wir ihm dafür danken. Lass uns miteinander beten. Ich beende unsere Gebetsgemeinschaft dann mit einem Gebet, das ich von vorne spreche.
Jesus, danke, dass du mich gerettet hast. Aus meiner Einsamkeit, aus meiner Unfähigkeit, wirklich echte, liebevolle Beziehungen zu leben. Du hast mich daraus gerettet. Du hast mein Leben neu gemacht, dadurch, dass du Gemeinschaft in mir gesucht und gefunden hast. Du hast mich fähig gemacht, auf andere Menschen zuzugehen, zu vergeben, selber um Vergebung zu bitten. Jesus, danke dafür. Danke, dass du mir die Hoffnung schenkst, dass du uns die Hoffnung gibst auf eine ewige Gemeinschaft mit dir, auf ein Leben in deiner ewigen Welt, Jesus, mit dir. Und ich freue mich darauf, Jesus, und bete dich an, dass du das möglich.
Jesus, wie viele Menschen leiden und litten und werden leiden, so wie du gelitten hast. Ich erinnere an die Christen, die in Kenia gestern getötet wurden. Viele Menschen leiden körperlich bis zum Tod, weil sie nicht glauben, jetzt in diesem Moment. Doch es ist was anderes als das, was dir widerfahren ist. Es ist so ungeheuerlich, dass wir Menschen dir angetan haben, weil du der Sohn Gottes bist. Wie groß Jesus bist du wirklich, wenn du für die Schuld der ganzen Menschheit gestorben bist, um einen Beginn der Welt.
Ja, Jesus, und danke, dass du uns dieses unendlich kostbare Geschenk der Gemeinschaft mit dir machst. Danke, dass du den Zugang eröffnest zu dir und damit zu unserem Vater im Himmel, zum Heiligen Geist. Und du nimmst uns hinein in die Gemeinschaft des dreieinen Gottes. Und Jesus, nun bitte ich dich auch darum, dass du uns hilfst, andere Menschen in den Kreis dieser Gemeinschaft, die auch wir jetzt genießen, hineinzunehmen. Hilf du uns, anderen Menschen mit dieser Liebe, die durch dich in unserem Leben ist, zu begegnen und sie, ja, so hineinzunehmen in den Kreis deiner Liebe, Jesus. Amen. Wir singen jetzt noch miteinander das Lied Jesus, Herr, ich denke an dein Opfer. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse dich seine Liebe wie einen Spiegel reflektieren zu anderen Menschen. Und der Friede Gottes, der regiere über dein Herz, über deinen Gedanken, über deine Hoffnungen und deinen Ängsten. Durch Jesus Christus. Amen. Ich darf noch darauf hinweisen, am Sonntag feiern wir Ostergottesdienst, aber nicht wie sonst um 10, sondern um 11 Uhr. Es wird eine Familienzeit sein und so sind auch Familien mit Kindern herzlich willkommen in diesem Gottesdienst. Einen guten Abend noch.